Ein Auto dreht mit qualmenden Reifen gerade eine Runde auf dem Parkdeck. Ein Burnout. Zwei fette schwarze Streifen brennen sich in den Asphalt. Das Bild erinnert uns an die vergangenen Stunden, an das Treffen an der Tankstelle, an das Gepose vor der Residenz. Dass heute Nacht Journalisten dabei sind, scheint sich herumgesprochen zu haben. Als wir aussteigen, kommen ein paar junge Männer direkt auf uns zu und beginnen zu prahlen.
Autofahren ist besser als Sex. Ist eindeutig besser als Sex. Leider waren wir vorhin nicht beim Fahren dabei, sonst hättet ihr besseres Material gehabt. Ihr wart nicht mit den Besten unterwegs. Wir sind nochmal andere Liga.
Ohne Spaß, aber da wird sie bei mir aus dem Auto ausgestiegen.
Da wird sie nicht weitergefahren.
Auch sie sind schon die ganze Nacht unterwegs, fahren von einem Treffpunkt zum nächsten, quatschen dort wieder, bis sie sich zum nächsten Ziel in der Stadt aufmachen. Auf ihren schnellen Fahrstil sind sie stolz.
Bringen uns die Besten aus München mit den gleichen Autos. 5 gegen 5, keine Chance, dass die mithalten. Oder vom Dachauer Schloss bis hier zum Bauhaus in 9,5 Minuten. Das sind so Ansagen, die für sich reden. Und wer schneller ist, soll das zeigen.
Wie lange braucht man normalerweise?
Wenn du normal fährst, wenn 60 erlaubt ist, 60 fährst, dann brauchst du 25 Minuten.
Das ist die Radiodoku mit der dreiteiligen Serie Autoraser. Von Tobias Brunner, Alexander Loos und Niklas Schenk. Zweiter Teil. Was ist ein Rennen? München. 3:30 Uhr nachts. Wir sind immer noch mit einer Gruppe von Rasern in der Innenstadt unterwegs. Vor wenigen Minuten waren wir Zeuge eines illegalen Autorennens auf dem Mittleren Ring. 147 km/h in der 50er-Zone. Zwei Autos gegeneinander. Davor hatten sich die Fahrer dreimal kurz angehobt. Das offizielle Startsignal. Nach diesen Erlebnissen sind wir heilfroh, dass wir endlich an einem Parkhaus in der Landsberger Straße ankommen. Unsere Kolonne fährt die einzelnen Etagen hoch bis zum Dach. Dort ist ein weiterer bekannter Rasertreffpunkt. Als wir oben sind, entdecken wir noch andere Autos. Knapp 20 Leute treffen sich auf dem Dach, fast nur Männer um die 20 Jahre. Die Freundin eines Fahrers ist auch dabei. Manche sitzen in ihren Autos, der Großteil steht aber auf dem Parkdeck und unterhält sich. Einige kicken sogar einen Fußball durch die Gegend. Am Horizont über München sind schon langsam die ersten Sonnenstrahlen zu sehen. Eine lockere Stadttour sollte unsere Mitfahrt in den Autos der Raser ja bekanntlich werden. Doch davon haben wir mit knapp 150 in der Innenstadt nichts mehr gemerkt. Wir sind erleichtert, nicht mehr im Auto zu sitzen. Doch für die anderen Fahrer sind solche Touren offensichtlich etwas ganz Normales. Die Männer hier scheinen sogar noch hemmungsloser zu sein als unsere ursprünglichen Fahrer der letzten Stunden. Für ihre Ausfahrten haben sie einen ganz speziellen Namen.
Stadtficken. Das, was ihr gemacht habt, das nennen wir Stadtficken. Wenn wir jetzt in die Gruppe reinschreiben, in WhatsApp zum Beispiel, hey, geh mal Stadtficken, dann tun sich die Jungs alle treffen und dann fahren wir in die Stadt und dann haben wir ein Ziel. Zum Beispiel von hier jetzt hat Euro Maggi. Dann fahren wir zum Euro Industriepark Maggi so schnell wie es geht. So viel wie wir erreichen können, schaffen wir dann.
Der größte Kick für sie, sich bei 140 Sachen gerade noch in die Lücke zwischen zwei anderen Autos zu quetschen.
Wenn du in eine Lücke reingehst, wo vorne und hinten 2 Zentimeter ist, und du dann selber als Fahrer schon sagst, oh shit, das war knapp, dann hast du diesen Adrenalin, den hast du nirgendwo. Da kann mir jeder sagen, der aus dem Helikopter springt, oh, wie geil. Und ich habe Adrenalin, aber es ist nichts dagegen. Wenn du aus dem Helikopter springst, weißt du, du hast einen Fallschirm, dir wird nichts passieren. Aber wenn du mit 140, so wie der Kollege es sagt, wenn du mit 140 in eine Lücke reinbretterst, wo, wie er sagt, mathematisch es gar nicht geht, dass du da reinpasst, dann ist Feierabend.
Sie seien alle noch in der Probezeit, sagt uns einer der Fahrer. Der Großteil von ihnen hat den Führerschein also nicht einmal 2 Jahre. Was auffällt, sie betonen immer wieder, wie gut sie selbst fahren können. Und da sie ihre Autos in ihren Augen so gut unter Kontrolle haben, fühlen sie sich im Straßenverkehr unverletzbar.
Wenn man das einmal, zweimal gemacht hat, dann ist es so wie Fahrradfahren. Beim ersten Mal Fahrradfahren bist du auch kein Weltmeister. Aber wenn du 2 Jahre lang Fahrrad fährst, durchgehend, dann bist du immer besser oder schneller oder was auch immer oder hältst du länger aus, Fahrrad zu fahren. Und das gleiche ist beim Auto. Wenn du in eine Lücke reingehst, die erste Lücke, die ich genommen habe, war wahrscheinlich vorne 5 Meter, hinten 5 Meter zu jedem Auto. Und danach wurde es halt immer weniger. Und jetzt passt du halt in Lücken rein, wo du vorne 3-4 Zentimeter hast und hinten 3-4 Zentimeter hast.
Wir bekommen detaillierte Eindrücke davon, wie die Szene sich organisiert. Sie überlassen dabei nichts dem Zufall, sondern gehen alles fast professionell an.
Der Beifahrer schaut überall hin. Nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne. Der schaut, ob überall irgendwo ein Polizisten sind, irgendwas. Also der Beifahrer ist dafür da, dass er vor dir den Blitzer sieht, vor dir die Polizei sieht und alles mögliche. Also darum, jeder von uns, wenn wir daraus gehen, haben wir auch jeder seinen Lieblingsbeifahrer. Er hat zum Beispiel seinen Nachbarn. Er und sein Nachbar fahren seit 2 Jahren jeden Tag zusammen. Entweder sein Nachbar fährt Auto oder er fährt Auto, die fahren immer zusammen. Und jeder hat da so seinen, den er da vertraut, der am meisten draufschaut.
Einer der Fahrer prahlt damit, dass er gerade seinen Führerschein abgeben musste. Er wurde mit 240 in der Innenstadt erwischt. Ob das stimmt oder nur Angeberei ist, wissen wir nicht. Auch wie sie sich so teure Autos leisten können, erzählen uns die jungen Männer nicht. Nur, dass sie kaum andere Hobbys hätten, nicht feiern gehen oder Alkohol trinken würden. Im Auto zu rasen, in Lücken reinzupreschen, für sie ein Sport.
Das ist aber überall, das ist doch in jedem Sport. In jedem Sport kann was schieflaufen. Wenn der Cristiano Ronaldo auf dem Spielfeld geht, rechnet er auch damit, dass, keine Ahnung, irgendjemand ihm reindrescht und seinen Fuß auseinander nimmt. Dafür hat er seinen Fuß zum Beispiel versichert.
Rasen als Sport, so wie für andere Fußball spielen. Die Männer sehen nichts Falsches in dem, was sie tun. Wir sprechen sie auf einen tödlichen Unfall in Mönchengladbach an. Ein Raser hat dort nur einen Tag zuvor einen Fußgänger totgefahren.
Da ist auf einer vierspurigen Spur, wo die komplette Straße leer war, hat der Fußgänger übersehen. Das ist doch geistig behindert. Da darf ich keinen Führerschein machen. Wenn ich so schnell fahre, bin ich so konzentriert, dass ich eine Maus sehe, die mir vor das Auto läuft. Und dass ich keinen Fußgänger übersehe auf einer vierspurigen Straße, das geht ja gar nicht.
Es ist natürlich gefährlich, so ist nicht. Man überlegt sich auch, man weiß es ja auch.
Man sich selber überschätzt, wie du andere damit in Gefahr bringst.
Der ein oder anderen Kollegen ist es auch schon passiert, der war auch schon im Krankenhaus und alles mögliche. Aber man hat es nicht anders gesehen. Ja, wenn du Kinofilme angeschaut hast oder so, als kleines Kind, Mann. Ja, eben, weißt du, der eine schaut sich irgendwelche Kampfsportfilme an oder so und geht nach draußen und haut sich oder so. Und wir haben uns halt Autofilme angeschaut, so, über Autos.
Als illegale Autorennen würden sie ihre Fahrten nicht bezeichnen, sagen uns die Männer immer wieder. Ein illegales Rennen, das sei für sie etwas, bei dem 2 Männer an einer Ampel nebeneinander stehen und Gas geben. Aber doch nicht ihre Fahrten durch die Stadt. Überhaupt, die Polizei mache alles nur noch schlimmer, wenn sie ihnen ihre Autos wegnehmen will. Und härtere Strafen könnten sie sowieso nicht abschrecken.
Aber indem der deutsche Staat irgendwelche Regeln härter macht, mehr Strafen macht, machen sie es nicht besser. Also nicht, dass wir dadurch haben wir nicht mehr Angst oder was auch immer sowas zu machen.
Mehr als 5 Stunden waren wir mit den Rasern unterwegs. Unser Fazit nach dieser Nacht? Sie haben keine Skrupel und kein Bewusstsein für die Gefahr, in die sie andere bringen. Sie nehmen das alles für ihren sogenannten Sport billigend in Kauf. Und härtere Strafen? Für sie kein Grund, mit dem Rasen aufzuhören. Wieder in Rosenheim. Hier kamen bei einem Autounfall im November 2016 Ramona, 15 Jahre, und Melanie, 21 Jahre, ums Leben. Ramonas Schwester Magdalena überlebte schwer verletzt. Als die Mädchen nach dem Pizzaessen nach Hause fuhren, krachte ein Golf frontal in den Nissan der Freundinnen. Der Fahrer wollte gerade 2 BMW überholen. Ließen ihn diese beiden BMW nicht einscheren? Lieferten sich die Fahrer also ein illegales Straßenrennen? Oder wurden die Mädchen einfach nur Opfer eines tragischen Autounfalls? Fahrlässige Tötung oder am Ende sogar Mord und damit möglicherweise eine lange Freiheitsstrafe? Diese Fragen soll das Amtsgericht Rosenheim klären. Im Herbst 2017 beginnt der Prozess. Das Interesse ist riesig. An jedem Verhandlungstag sind alle Plätze im Gerichtssaal besetzt. Vorne in der ersten Reihe sitzen die Familien Rüth und Dachselberger als Nebenkläger. Eine Belastung für Ralf Rüth, den Vater von Melanie.
Ja, das ist unglaublich kräftezehrend, das kann man sich nicht vorstellen. Du bist 2 Tage danach immer noch kaputt. Das ist wirklich, wenn man da diese Verhandlungstage hat, dieses permanente Auf und Ab, das ist also unglaublich anstrengend.
Angeklagt sind Simon H., der Golffahrer, und Daniel R., einer der BMW-Fahrer. Der zweite BMW-Fahrer ist zum Unverständnis vieler nicht angeklagt. Laut Gericht aufgrund von Mangel an Beweisen. Im Herbst 2017 erscheint zunächst nur Daniel R. vor Gericht. Simon H., der Golffahrer, ist nicht vernehmungsfähig. Ein Arzt hat ihn krankgeschrieben. Der Vorsitzende Richter Christian Merkel beschließt deshalb, die Verfahren gegen die beiden Männer aufzutrennen und mit der ersten Verhandlung gegen Daniel R. zu beginnen. Daniel R. sagt nichts, dafür viele seiner Freunde. Die Aussagen ergeben nicht immer Sinn, widersprechen sich an manchen Stellen. Es scheint, als ob einige von ihnen Daniel R. decken wollten. Immer wieder kommen Zwischenrufe aus dem Publikum. So unglaubwürdig sind die Schilderungen in den Augen mancher Prozessbeobachter. Nach 2 Prozesstagen fällt Richter Merkel eine Entscheidung. Die Verhandlung macht so keinen Sinn. Um den Unfall wirklich beurteilen zu können, müssen beide Fahrer gemeinsam vernommen werden. Der Prozess wird ins Frühjahr 2018 verschoben. So lange, bis auch Golffahrer Simon H. aussagen kann. April 2018. Ein neuer Anlauf, um die Frage zu klären, was genau an jenem verhängnisvollen Abend passiert ist. Diesmal ist Simon H. anwesend. Ein unauffälliger, junger Familienvater mit dunklem Haar und markanter Brille. Daniel R. erscheint unverändert. Er trägt fast immer T-Shirt zur Jeans, die Haare kurz und ebenfalls dunkel, die Arme meist vor der Brust verschränkt. Beide Angeklagten werden von Familie und Freunden begleitet. Was aber geschah in der Unfallnacht im November 2016? Fest steht, dass Daniel R. und ein Freund von ihm jeweils in ihren BMWs unterwegs waren. Simon H. in seinem Golf. Fest steht auch, dass Simon H., als er die beiden BMW überholen wollte, frontal in den Nissan der entgegenkommenden Rosenheimer Mädchen krachte und dabei 2 Menschen ums Leben kamen. Doch wie es genau dazu kam, lässt sich nur schwer rekonstruieren. Die Verhandlung ist kompliziert, die Zeugenaussagen widersprüchlich. Manche berichten, die 3 Autos schon vor der Kollision gesehen zu haben, an Ampeln im Ort, weit vor dem späteren Zusammenstoß auf der Landstraße. Andere Zeugen berichten, dass sich die 3 Männer wie in einem Rennen gejagt hätten. Und wiederum andere, wie die Beifahrerin im Golf, streiten ein Straßenrennen ab. Ebenso wie die Fahrer selbst. Das Hauptargument der Fahrer? Eine WhatsApp-Nachricht, direkt nach dem Unfall verfasst. Darin schreiben sich die BMW-Fahrer die Nachricht: Diesmal sind wir aber wirklich kein Rennen gefahren. Ein entlastendes Indiz? Das sehen nicht alle so. Im Gegenteil, für Franz Dachselberger ist der WhatsApp-Verlauf ein klarer Hinweis.
Diesmal war es wirklich kein Rennen. Na, weiß man, diesmal, was ist dann die anderen Male, fahren sie dann da Rennen?
Die entscheidende Frage: Haben die 2 BMW-Fahrer den Golf an der Unfallstelle absichtlich nicht einscheren lassen? Die beiden behaupten, der Abstand dafür war groß genug. Wie groß, weiß keiner mehr genau. 150 Meter, sagen die einen. Wenn überhaupt ein paar Autolängen, sagen die anderen. Das Gericht hat mehrere Gutachter beauftragt, doch auch von ihnen kann es im Nachhinein keiner mehr exakt feststellen. Auch das zeigt dieser Prozess. Trotz aller moderner Technik bleiben viele Fragen ungeklärt, wenn Zeugen fehlen oder diese keine verwertbaren Aussagen liefern. So bleibt dem Gericht nichts anderes übrig, als die Indizien wie die Einzelteile eines Puzzles zusammenzusuchen. Zum Beispiel dieses: Die Schwester des Golffahrers berichtet von einem Anruf kurz nach dem Unfall. Darin habe ihr Bruder gesagt: Die Schweine haben mich nicht reingelassen. Eindeutiger als viele Zeugenaussagen ist hingegen das Verhalten der beiden Angeklagten vor Gericht. Golffahrer Simon H. zeigt Reue, entschuldigt sich mehrfach bei den Angehörigen. Einmal berichtet Magdalena Dachselberger von der Unfallnacht, die einzige Überlebende aus dem Nissan. Auch wenn sie sich an vieles nicht mehr erinnern kann, was sie sagt, reicht, damit Simon H. hemmungslos zu weinen beginnt. Immer wieder betont er: Ich wollte das alles nicht. Und er gibt zu, einen Fehler gemacht zu haben. Ein illegales Rennen sei er aber nicht gefahren. Seine Reue, die nimmt ihm Mutter Manuela Dachselberger ab.
Wie der da war, wie der da gesessen ist, wie der gezittert hat, buchstäblich. Und dass das bei dem aus tiefstem Herzen gekommen ist, als er uns um Verzeihung gebeten hat, ist ihm dort das so leid, was passiert ist, das muss man halt auch mal zuerst leisten können, machen können.
Ganz anders das Verhalten von BMW-Fahrer Daniel R. Er entschuldigt sich nicht, starrt vor sich hin. Manchmal grinst er sogar.
Ich glaube, der hat sich für mich gelangweilt. Angeschaut, muss ich jetzt ehrlich sagen, desinteressiert, hat ständig gegähnt, auf die Uhr geguckt, nach dem Motto, wann ist jetzt eigentlich das Ganze da vorbei? Und das, so viel Menschenkenntnis hat man, sage ich mal, dass man das gesehen hat, dass ihm das herzlich wenig mitgibt, das Ganze.
Eine Aussage macht Daniel R. nicht. Er schweigt. Franz Dachselberger interpretiert das so.
Der kann auch sagen, mir tut leid, was da passiert ist. Das ist ja kein Schuldeingeständnis. Deswegen haben wir nicht die Vermutung, er ist schlimmer droht, schlimmer schuld oder nicht. Ich hätte einfach mal was sagen können. Und gar nichts sagen ist für mich einfach, ich habe irgendwas zu verbergen.
Und ein Vorfall am 4. April belastet Daniel R. schwer. Er wird, noch ehe der Prozess abgeschlossen ist, zwischen zwei Verhandlungstagen bei einem illegalen Straßenrennen erwischt. Seine Aussage laut Polizei: Jetzt gebe ich den Führerschein einfach für 3 bis 4 Jahre ab und dann kaufe ich mir einen Lambo. Für die Familien der Opfer ein schier unfassbares Verhalten. Daniel R. wirkt auf sie wie ein unbelehrbarer Raser. Für die Eltern der getöteten Mädchen ist das alles nur schwer auszuhalten.
Was mich gequält hat, das war dann der Bericht am 4.4., dass der wirklich Rennen fährt. Dann habe ich die Gewissheit gehabt, unsere Kinder sind durch Rennen ums Leben gekommen. Wenn der das am 4.4. gemacht hat, dann hat er das am 20.11. genauso gemacht.
Ob sich das Gericht auch so sicher sein wird? Schließlich sind viele Fragen schwer zu klären. Beispielsweise, ob sich die Fahrer zu einem Rennen abgesprochen haben und wie groß der Abstand der beiden BMWs war. Sind das also genug Beweise, um von einem illegalen Straßenrennen zu sprechen? Wir fragen uns an dieser Stelle, was geht in einem vor, der möglicherweise für den Tod von 2 Menschen mitverantwortlich ist? In München hatten wir Raser kennengelernt, die sich über die Gefahren für andere keinerlei Gedanken machen. Doch die Raserszene in Bayern ist verstreut. Auch Amberg gilt als Hotspot, genauso wie Nürnberg. Dort kommen wir mit jemandem in Kontakt, der früher selbst Rennen gefahren, inzwischen aber aus der Szene ausgestiegen ist. Wir treffen ihn in einem kleinen Vorort von Nürnberg. Hier lebt er mit seiner Frau und seiner 2-jährigen Tochter in einem Reihenhaus. Er hat sich bei uns gemeldet, nachdem er erfahren hatte, dass wir in der Raserszene recherchieren. Heute treffen wir uns erstmal nur zu einem Vorgespräch, ohne Mikrofon. Der junge Mann ist anders als die fast noch jugendlichen Raser, mit denen wir in München unterwegs waren. Ein Akademiker Anfang 30, mit einem guten Job und einem Eigenheim. Und trotzdem, von seiner Vergangenheit in der Nürnberger Szene spricht er immer noch mit einem gewissen Stolz. Auf dem rechten Oberarm prangt das Tattoo eines seiner ersten Autos. 15 Fahrzeuge hat er schon besessen, sie immer aufgemotzt und irgendwann für ein noch stärkeres Gefährt verkauft. Die Faszination für schnelle Autos begann bei ihm mit 19, erzählt er. Sein Schlüsselerlebnis? Wie einer seiner Freunde einen PS-starken BMW an einer Ampel mit quietschenden Reifen abhängt. Da wusste er, diesen Adrenalinkick will er immer wieder haben. Mit seinem ersten Auto, einem serienmäßigen Audi, besuchte er immer wieder Szenetreffs in Nürnberg. Auch hier sind es meist einschlägig bekannte Tankstellen. 30 bis 40 Leute waren sie anfangs, erzählt er. Die Treffen laufen immer ähnlich ab. Erst stundenlanges Fachsimpeln über Autos und die neuesten Bauteile, bis irgendwann nachts die Straßen leer genug sind, um die Kräfte zu messen. Viele Rennen ist er gefahren, sagt er. Gegen Freunde aus der Szene, spontan gegen Fremde an der Ampel, manchmal sogar um Geld, auf abgelegenen Straßen, aber auch mitten in der Stadt. Warum sie für ihre Rennen nicht auf die Autobahn gegangen sind, fragen wir, das sei nicht das Gleiche. Der Reiz des Verbotenen hat immer dazu gehört, sagt er uns. Ein paar Mal ist er fast von der Polizei bei Rennen erwischt worden. Aber zuerst einen Gegner zu besiegen und dann auch noch der Polizei zu entkommen, das ist für ihn ein unbeschreiblicher Kick. Über die Gefahr, in der er sich und andere dabei gebracht hat, darüber hat er nie nachgedacht, gibt er zu. Das Risiko gehörte zu seinem Lifestyle einfach dazu. Warum aber hat er der Szene vor ein paar Jahren den Rücken gekehrt? Er deutet auf seine Frau, die mit seiner Tochter auf dem Arm an der Küchenzeile lehnt und zuhört. Mit Familie wird man ruhiger, erklärt er. Außerdem hatte ihn ein schwerer Raserunfall 2014 in Nürnberg zum Nachdenken gebracht. Damals erfasste ein Autofahrer, der viel zu schnell unterwegs war, eine junge Inlineskaterin, tötete sie. Und das an einem Ort, an dem auch unser Aussteiger oft mit seinen getunten Autos entlang gefahren war. Heute bestreitet er keine Rennen mehr, versichert er. Als Autotuner ist er aber noch immer aktiv. Seine Leidenschaft für schnelle Autos ist ihm geblieben. Gerade motzt er wieder einen Audi auf. Es soll sein leistungsstärkster werden. Nach über 2 Stunden verabschieden wir uns. Wir vereinbaren, dass wir für das eigentliche Interview in Kontakt bleiben. Doch was folgt, sind Monate der Funkstille. Als wir ihn wieder anschreiben, reagiert er zögerlich. Nachrichten beantwortet er zum Teil nicht, Telefonate vertagt er immer wieder oder wimmelt uns ab. Irgendwann geben wir es schließlich auf und müssen einmal mehr feststellen, die Raserszene ist verschwiegen und folgt ihren eigenen Gesetzen. Das war die Radiodoku. Mit dem 2. Teil der 3-teiligen Serie Autoraser. Von Tobias Brunner, Alexander Loos und Niklas Schenk. In der nächsten Folge gehen wir der Frage nach, was die Polizei überhaupt gegen Raser tun kann.
Aufgefallen ist er, weil er ein relativ tiefer gelegtes Fahrzeug hat. Mit der Lautstärke ist er auch aufgefallen. Das Auto ist lauter als ein üblicher Mercedes dieser Klasse.
Und wir sind dabei, wenn das Urteil im Rosenheimer Prozess fällt.
Somit kann man mit diesem Urteil seinen Frieden finden. Gerecht wird das nie werden, weil die Mädchen nicht zurückkommen. Aber ich kann jetzt wirklich insofern ein bisschen meinen Frieden machen.
Alle Folgen dieser Serie und viele andere spannende Dokus gibt es im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast.